Schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Herzlich willkommen zurück. Ja, heute eine ganz besondere Folge für mich, für Sie vielleicht auch. Folge Nummer 200. Das ist der 200. Podcast dieser Folge. Es gibt noch ein paar andere Podcasts von mir. Also insgesamt komme ich auf noch mehr, aber Casual Business und ursprünglich hieß es ja Business Lunch. Heute Folge 200, das sind ganz grob roundabout ungefähr 4 Jahre. Und ja, ich hatte ja das letzte Mal gesagt, stellen Sie mir Fragen. Zum einen erstmal vielen Dank für die Fragen, die gekommen sind. Es waren sehr viele und es war nicht ganz einfach, da ein paar auszuwählen. Ich kann nicht unendlich beantworten. Ich habe mich dazu entschieden, 5 Fragen auszuwählen. Und der Titel dieses Podcasts, Top 5, ist ein bisschen Clickbait. Denn es sind nicht die Top 5. Das kann man überhaupt nicht sagen. Die Fragen waren vielfältig. Oft waren es auch so, ja, relativ zum gleichen Thema. Aber die Reihenfolge, wie ich sie beantworte, sind keinerlei Wertung. Dass eine Frage besser ist als die andere oder wichtiger oder sonst irgendwas. Jede Frage ist wichtig. Ich würde sie auch gerne alle beantworten. Es waren auch Fragen dabei, die gingen sehr ins Detail, also was auch den Rahmen einfach sprengen würde, da jetzt wirklich konkret in eine Planung mit einzugreifen oder sich dazu zu äußern. Deswegen dachte ich mir, ich habe so 5 Fragen rausgesucht, die so ein bisschen die Bereiche auch abdecken, worum es hier im Podcast geht. Zum einen ja, wie der Titel verrät, natürlich um Business, um Ziele, um Erfolg, was sich aber auch natürlich im normalen Leben niederschlägt. Ja, nicht jeder, der den Podcast hört, will jetzt unendlich viel Geld verdienen, will vielleicht einfach nur mit was anderem das Gleiche verdienen oder hat ganz andere Ziele im Leben, die jetzt nicht monetär sind. Und was auch immer wieder natürlich bei mir ein Thema ist, Bücher schreiben als Autor, und das werde ich auch, das sind eigentlich die häufigsten Fragen, die ich kriege, muss ich sagen. Da wäre ich auch ganz oft angeschrieben, jetzt unabhängig vom Podcast, kannst du mir mal dies sagen, jenes sagen, kann man auch natürlich ganz, ganz viel Zeit damit verbringen, also auch das werde ich nur ein bisschen anreißen, um da mal drauf einzugehen. Ich hatte schon mal Specials zum Bücherschreiben, kann ich auch gerne mal wieder machen. Ich hatte auch mal einen eigenen Podcast dazu, aber das hat sich dann irgendwie erschöpft, weil ja, es ist relativ bald dann irgendwie auch alles dazu erzählt. 200 Podcast-Folgen, was mich dabei extrem freut, ist so diese Konstanz, dieses Dranbleiben, da komme ich auch später nochmal dazu. Es ist nicht so ganz einfach, wie es vielleicht klingt, machen wir jede Woche einen Podcast zwischen 30 und 45 Minuten, manchmal sind es auch nur 28, kann man auch nicht immer so genau festlegen. Manchmal ist es ganz einfach, ja, da sprudeln mir die Themen nur so und ich kann es kaum erwarten, das aufzunehmen. Aber es ist natürlich, gibt es auch viele Wochen, wo man sich überlegt, was kann ich denn erzählen, was neu ist, ja, weil man will ja immer irgendwas liefern, was wieder anders ist. Ein anderer Blickwinkel, eine andere Perspektive, ein anderer Tipp, ein anderes Thema. Also manchmal ganz schön schwierig, dann auch was zu finden und auch ja nicht so genau zu wissen, trifft man damit jetzt auch das. Ich kenne es ja von mir selber. Also, wobei, ich muss sagen, bei mir selber ist es so, Podcasts, die ich höre, also andere Podcasts, die höre ich immer. Und bei denen, die ich besonders mag, ist mir auch komplett egal, ob das jetzt dann mal ein Thema ist, das mich jetzt gerade extrem interessiert oder ob es mich vielleicht gar nicht so interessiert. Und ich höre es mir trotzdem an. Aber 200 Folgen entstanden ist dieser Podcast, das will ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Zu Beginn Business Lunch mit meinem wirklich Best Bro Tom. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Das war so diese Zeit, wo Corona, glaube ich, schon ziemlich am Laufen war. So genau, ich habe irgendwie mal gar keinen so einen Überblick, wann es eigentlich, wann welcher Lockdown war. Egal. Hatte ich ja auch schon erzählt, wir haben damals so philosophiert, was kann man denn machen, Corona, jeder ist irgendwie down, nicht nur im Lockdown, sondern auch mental down. Viele Leute wussten nicht mehr, was soll ich denn jetzt eigentlich mit meinem Business machen, das ist jetzt plötzlich alles anders. Und da hatten wir damals die Idee, haben die Firma The Bad Boy Company gegründet, die es natürlich immer noch gibt. Wir haben auch immer wieder Projekte, Tom und ich. Und Ja, da haben wir damals diesen Podcast irgendwie spontan gestartet. Tom war auch lange Zeit dabei. Dann gingen so, ja, soll ich sagen, Interessen, wäre es gar nicht so richtig ausgedrückt, aber ja, so Arbeitsbereiche, Themenbereiche, die einen interessieren, so ein bisschen auseinander. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache es einfach weiter, weil ich es gerne mache, weil es mir gefällt. Ich hätte damals nicht gedacht, dass es so viele Folgen werden, hoffentlich auch noch viele mehr. Aber es ist auch schon schön. Ich habe auch zwischendurch immer wieder mal früher YouTube-Videos gemacht, auch gerade für meine Bücher. Aber ich bin mit den Videos nie so richtig warm geworden. Das ist, der Anspruch an die Technik ist sehr, sehr hoch bei den Videos. Nicht, dass mich jetzt Anspruch an Technik abschreckt, ich liebe Technik, aber der Aufwand, das ist einfach ein Unterschied. Es ist jetzt 0:30 Uhr, die Nacht von Donnerstag auf Freitag, und ich sitze hier gemütlich im T-Shirt an meinem Schreibtisch, und das Einzige, was ich tun muss, ist so ein Mikrofon von hinterm Monitor nach vorne zu ziehen und dann einfach zu reden. Und ich kann dabei schauen, wie ich will. Muss nicht dauernd in die Kamera blicken. Das finde ich ganz angenehm. Ja, die Fragen, wirklich die Hauptfrage, die immer wieder kommt und auch diesmal ganz oft kam, und mit der fange ich auch mal an. Wie schreibe ich ein Buch und was verdiene ich damit? Nun ist klar, wie schreibe ich ein Buch? Ich schreibe einfach. Die Frage ist natürlich mehr technischer Natur, auf wie funktioniert das? Und was verdiene ich damit? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich habe ja auch schon oft erzählt, ich habe schon als Kind war mein Traum, Schriftsteller zu werden. Ich habe sehr, sehr lange damit gewartet. Ich habe den Prolog zu einem meiner Romane, zu meiner Biografie, den habe ich geschrieben mit 24 Jahren. Und dann habe ich diesen Prolog in die Schublade gelegt, weil ich dachte mir, okay, so viel habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, dass ich eine Biografie schreiben könnte. Deswegen habe ich das dann 24 Jahre zurückgestellt und habe die mit 48 geschrieben. Das ist das Buch Sturm. Und ich saß auch damals da und ich hatte überhaupt keinen Plan, wie soll ich denn so Kapitel machen und wann mache ich überhaupt ein neues Kapitel und wie mache ich jetzt irgendwie parallel, man springt ja oft mal zwischen zwei Personen hin und her oder zwischen Handlungssträngen. In einem Buch ging es sogar noch in die Vergangenheit zurück. Das hat mich wahnsinnig gemacht, mir das zu überlegen. Aber es war dann ganz einfach, weil beim Schreiben ergibt sich das, man weiß irgendwie intuitiv, jetzt mache ich ein neues Kapitel, jetzt mache ich einen Absatz. Da sollte man gar nicht so viel drüber nachdenken. Wovon ich auch immer schon abrate, Schreibseminare zu besuchen. Ich habe so viele angehende Autoren beobachtet, habe ihre Blogs gelesen, ihre Leseproben vor und nach Schreibseminaren. Nach den Schreibseminaren war immer eine Katastrophe. Man merkt es einfach. Ja, das ist einfach, das ist dann künstlich. Das ist wie wenn Sie sagen, oh, ich lasse mein Buch von der KI schreiben, wird nicht funktionieren. Man kann schreiben oder man kann nicht schreiben. Man kann es nicht lernen. Man kann entweder begnadet gut singen oder man kann nicht begnadet gut singen. Man kann es nicht lernen. Natürlich kann man Feinschliff machen, natürlich kann man Techniken, gerade beim Sänger kann natürlich, wie atme ich richtig, wo treffe ich noch die Töne, da kann man schon so ein bisschen verfeinern. Ich weigere mich zu glauben, dass jemand schreiben lernen kann. Also wenn man das nicht kann, kann man es einfach nicht. Man kann sich nicht durch ein ganzes Buch durchschleppen und es ist auch nicht der Sinn, irgendwas zusammenzustupseln und dann zu sagen, ja, es wird ein Lektorat schon richten, was die durchaus können, was aber halt dann auch irgendwo nicht echt ist in letzter Konsequenz. Also das sollte eine Grundvoraussetzung sein, dass man schreiben kann. Ja. Wenn man nicht gut super Fußball spielen kann, kein Talent hat, dann kann man zwar trainieren und dann kann man irgendwo ein bisschen mitspielen, aber wird nie ein Superstar werden. Das ist wie mit allem. Also, wie schreibe ich ein Buch? Ich sollte prinzipiell mal schreiben können. Dann sollte man sich hinsetzen und sollte schreiben. Es ist ein riesengroßes Feld. Was für ein Buch will ich überhaupt schreiben? Ja, wenn ich jetzt mal klassisch Belletristik nehme, ich will einen Roman schreiben, wie lang soll der werden? Ich selber mag gerne Bücher mit 500, 600, 700 Seiten. Das ist völlig okay. Ich selber würde es nicht schreiben. Das wäre mir einfach zu lang. Also, das ist, ich habe meine Bücher auch, und das muss man auch dazu sagen, es ist letztlich auch wieder ein Business, ja. Wenn man jetzt natürlich sagt, ich will mir den Wunsch erfüllen, schreibe ein Buch und dann habe ich so, und dann, egal ob das jemand liest oder nicht, habe ich auch, kenne ich auch viele Leute, die sagen, es ist mir ganz egal, aber dann habe ich es mal, ich will es mal machen. Ist schön und gut. Ich bin zu sehr Kaufmann, als dass ich nicht, obwohl es einfach so ein Lebenstraum von mir war, Bücher zu schreiben, und das sind insgesamt mittlerweile 10. Zwei davon waren auch Bestseller. Trotzdem habe ich mir schon von Anfang an überlegt, wer kauft das, was verdiene ich damit, wie vermarkte ich das, wie funktioniert das? Und das, ich weiß noch, wie jemand zu mir im Internet gesagt hat, wie, du willst dann Geld dafür verlangen, wenn du ein Buch geschrieben hast? Und ich dachte mir, das stimmt mit dir nicht. Ja klar, meinst du, ich schreibe das und verschenke's oder was? Also das ist nicht so mein Ding. Ich bin da tatsächlich sehr strategisch rangegangen, denn klassisch sucht man sich einen Verlag, in dem man einfach sein Manuskript Verlagen schickt. Wobei, da ist es auch wieder so, man darf sich nicht vorstellen, dass man da 300 Seiten hinschickt und dann setzt sich einer hin und liest die 300 Seiten durch. Ja, die lesen vorneweg, was, worum geht es in dem Buch, und dann lesen die eine halbe Seite und dann wissen die genau, kann schreiben, kann nicht schreiben. Es catcht mich oder es catcht mich nicht. Ja, wenn das Buch in der ersten halben Seite oder in der ersten Seite eigentlich einfängt, dann liest er nicht weiter. Macht man selber ja auch so. Ja. Wenn ich irgendwo durchblättere, ich war neulich in der Bücherei, in der Buchhandlung, ich habe da Bücher durch, ich habe so reingelesen, ich dachte mir wirklich, bei 9 von 10 Büchern dachte ich, mein Gott, wie hast du es geschafft, einen Verlag zu finden? Das ist ja einfach nur zum Kotzen, der Stil. Ja, ist so. Also man muss sich vorher überlegen, es ist nicht so, ich schicke das 3 Verlagen, dann sagt einer, hier ist dein Vertrag und dann geht das Ding ab. Das wird nicht funktionieren. Denn die Verlage sind da sehr, sehr wählerisch, und das geht dann auch so, dann kriegt man so eine Auflage von 3000 Büchern und dann verdient man so 15 bis 20 Cent an einem verkauften Buch, und die werden auch nicht besonders beworben. Gerade Leute, die Bücher schreiben, denken immer, sie müssen nicht verkaufen können. Sie setzen sich irgendwo hin, ins Kämmerlein, tippen ihr Buch runter und dann wird es schon werden. Der Verlag macht es schon. Der Verlag macht gar nichts für einen Neuling. Ich habe damals eine Vorlaufzeit. Ich habe, bei mir war klar, Social Media, das ist zwar damals noch nicht so brutal geil gewesen wie heutzutage, aber es war mir damals klar, das ist der beste Zugangsweg. Ich hatte nicht eine Lektorin. Ich hatte eine Literaturagentin, die hat gesagt, alles klar, sie hat einen Verlag, ich kann einen Vertrag haben. Ich kam aber auch schon an, ich habe tatsächlich eine Vorlaufzeit von 4 Jahren gehabt, in der ich nur Social Media aufgebaut habe, angeteasert habe, Reichweite aufgebaut habe und wirklich viele Leute dann gesagt haben, wann kommt endlich dein Buch, und ich kann es nicht erwarten. Und ich rede jetzt nicht so von 30 oder 50 Leuten. Ich hatte damals in der Spitze, weiß nicht mehr, 80, 90, 100.000 Follower in allen Netzwerken. Aber die habe ich über 4 Jahre aufgebaut. Und das war ein Riesen, das war ein Tagesjob, jeden Tag da wirklich dran zu bleiben, das aufzubauen. Und ich kam mit dieser Reichweite im Rücken und die warten schon alle auf ein Buch, wo ein Verlag gesagt hat, geil, machen wir. Ich habe das zwar dann damals nicht gemacht, ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, selbst zu verlegen, weil man dann an einem Buch wesentlich mehr verdient. Hängt immer davon ab, welchen Preis nehme ich, mache ich, was mache ich, ein Hardcover, will ich nur E-Books machen. Ich habe damals einfach auch wirklich kaufmännisch hergegangen, gesagt, okay, was lesen die Leute gerne? Die lesen gerne Romane, 220, 230 Seiten, Taschenbuchgröße, das kann man in der U-Bahn lesen, in der Trambahn, im Bus, im Urlaub, am Pool. Das ist unterhaltsam, das ist überschaubar, das ist vom Preis her 10, 12 Euro. Das ist alles, das läuft. Ja, das ist so einfach das, was am meisten gekauft wird. Ich bin bis heute am Zögern, ob ich meine Bücher noch als Hardcover nochmal nachverlege. Würde mich irgendwie reizen, so nice to have, aber macht es natürlich wieder teurer und man verdient trotzdem auch nicht mehr. Reich wird man nur, wenn man viele Bücher verkauft. Man kann, wenn man selber verlegt, bis zu 2 Euro an einem Buch verdienen, können sich selber ausrechnen, wie viele Bücher man verkaufen muss, dass da ordentlich Geld rumkommt. Also alles, was unter Bestseller ist, kann noch viel Geld abwerfen, aber wenn man damit wirklich Geld verdienen will, davon leben will, muss man vorher selber was tun. Der Verlag, hier ist mein Buch, und dann wird es irgendwo hingeramscht und nicht beworben, wird sich es auch nicht verkaufen. Das wird nicht funktionieren. Ansonsten ist es einfach richtig geil. kann ich nur sagen, ich liebe es zu schreiben. Ich bin gerade dabei, zwei weitere Romane zu schreiben und auch meine Reichweite wieder ein bisschen hochzufahren. Das habe ich auch ein bisschen liegen lassen die letzte Zeit. Ansonsten kann ich es nur empfehlen. Das ist eine geile Erfahrung. Ein Buch zu schreiben ist einfach wirklich ein geiler Weg mit allem drum und dran, mit Höhen, wenn man was Gutes hingekriegt hat, mit diesen Tagen, wo man nichts zu Papier bringt, außer vielleicht drei Wörter zu streichen, statt drei Seiten neu zu schreiben. Wenn Sie es machen wollen, ganz kurz Zielvorgabe, 100 Manuskriptseiten, das sind so Standardseiten, können Sie auch im Internet googeln. Davon 100 Stück, ungefähr 50.000 Wörter, dann haben Sie ungefähr 220 Seiten Roman, ganz grob als Richtwert. Damit fahren Sie am besten. Ja, so viel zum Bücherschreiben, es ist doch ganz schön lang geworden, aber die Folge darf auch ein bisschen länger werden, ist ja auch schließlich Nummer 200. Die zweite Frage, die ich jetzt mal aus mehreren Fragen dann so zusammengebaut habe, weil letztlich war so der Inhalt: Wie ändere ich mein Leben? Das geht doch nicht so einfach mal auf die Schnelle. Also das war so das, wie ändere ich mein Leben? Es ist doch gar nicht einfach und meistens geht es doch auch gar nicht und das funktioniert zwar immer in der Theorie, aber in der Praxis nicht. Und das ist natürlich tatsächlich so. Wir haben oft diesen Wunsch, dass irgendwas anders ist, sei es jetzt privat, sei es beruflich, sei es körperlich, sportlicher sein, fitter sein, gesünder sein. Und dieses, das geht doch nicht so einfach, ist natürlich, was man immer so einfach auch gesagt bekommt. Ja, Veränderungen sind immer schwer, die funktionieren meistens nicht und überleg dir das gut. Und letztlich wird man extrem meiner Meinung nach immer von außen ausgebremst, wenn man sein Leben ändern will. Weil einfach immer ganz viele Leute kommen und sagen, ja, aber dies, aber das, aber jenes. Und so mein Patentrezept, sein Leben wirklich mal zu ändern, in den Bereichen, wo man es geändert haben will, ist der erste Schritt, sich zu überlegen, will ich das wirklich ändern? Wir sind oft mit Sachen, wo wir sagen, ah ja, jetzt muss ich ja ändern, ich muss ja abnehmen, boah, ich muss endlich aufhören zu rauchen, boah, ich muss endlich fitter werden, oh, ich muss mehr Sport machen, oh, ich muss mehr verdienen. Der erste Schritt, sein Leben zu ändern, ist immer der zu hinterfragen, will ich das wirklich oder meine ich es zu müssen? Das ist ein ganz großer Stolperstein, weil wir oft Dinge meinen zu müssen, die wir selber gar nicht wollen. Und solange wir es selber nicht wollen, vergessen Sie es. Ja, es gibt so ein Punkt, wo man sagt, ja, musst du wirklich, da brauchst du nicht überlegen. Nehmen wir zum Beispiel Alkohol, Drogen, solche Dinge. Das sind so Sachen, da brauchen wir nicht diskutieren. Ah ja, so schlimm ist ja doch nicht, wenn ich hier mir die Joints reinziehe oder wenn ich hier trinke bis zum Anschlag. Doch, ist es. Weil das sind Killer. Schnelle Killer. Es gibt auch Sachen, die sind langsame Killer. Übergewicht, ja, Unsportlichkeit, Rauchen. Solche Dinge. Die killen natürlich auch, aber letztlich ist das Leben ja im Endeffekt immer tödlich in irgendeiner Art und Weise. Man muss immer überlegen, will ich das wirklich? Ja, erster Punkt. Ich zum Beispiel, ich rauche und ich stehe da auch komplett dazu und ich rauche auch viel und ich weiß auch, dass das, ja, ich weiß es noch nicht mal. Ich, sagen wir so, ich habe zur Kenntnis genommen, dass viele sagen, dass das sehr schädlich ist. Und ich habe auch in meinem Leben ganz oft, weil ich rauche schon wirklich, schon immer gefühlt, keine Ahnung, seit wann, seit ich 15, 16 bin, ich weiß es nicht. Und ich habe ganz oft versucht aufzuhören, ganz oft, wie jeder Raucher, weil du musst an deine Gesundheit denken, du musst aufhören und du musst, und ich habe das immer wieder versucht, das hat nie funktioniert, ich habe das nie geschafft. Ich glaube, das Längste, was ich mal geschafft habe, waren 7 Tage. Ja, 7 Tage. Da hat ein Arzt irgendwie auf irgendeinem Röntgenbild irgendwas gesehen und ich dachte, oh Gott, das kommt vom Rauchen, ich bin krank. Da war ich, weiß ich nicht, 20 oder 25, habe ich sofort aufgehört zu rauchen. 7 Tage, bis er sich das dann genauer angeschaut und gesagt hat, nee, das war nur ein Schatten, da ist gar nichts. Und doch, die allerlängste Phase, die ich nicht geraucht habe, war vor 2 Jahren, als ich diesen schweren Unfall hatte, im Koma lag und dann noch nach Intensivstation, noch in der Klinik, da war ich insgesamt 3 Wochen. Da habe ich auch nicht, das war die längste Zeit, seit ich rauche, wo ich nicht geraucht habe. Aber ich wusste jeden Tag wusste ich, sobald ich dieses Krankenhaus verlasse, ich werde mir noch auf dem Weg zum Auto die erste Zigarette an. Also ich habe da jeden Tag 24 Stunden an die erste Zigarette. Boah, ich konnte es nicht erwarten. Es war mir komplett klar, dass ich wieder rauchen werde. Es war mir auch klar, dass ich andere Dinge dafür gleich mal lasse, weil die dann einfach nicht gehen, wenn man dann ewig auf Reha und so weiter ist. Dinge wie Alkohol habe ich seitdem überhaupt keinen mehr getrunken, weil am Anfang Schmerzmittel, Rollator verträgt sich überhaupt nicht mit Alkohol. Wenn man dann 2, 3 Monate nichts getrunken hat, denkt man sich, warum sollte ich eigentlich jetzt nochmal damit anfangen, was zu trinken, so Blödsinn. Und dann war klar, dass ich sehr viel Sport machen muss, was ich ein paar Jahre ein bisschen vernachlässigt habe, also solche Dinge. Aber mir war auch klar, ich werde rauchen. Und ich bin ein Raucher, der jede Zigarette, die sich anzündet, komplett geil findet. Und komplett, boah, mega lecker, ich liebe es. Ich liebe es zu rauchen. Und ich stehe da komplett dazu, weil ich irgendwann erkannt habe, ich will nicht aufhören zu rauchen. Ich habe viele Dinge in meinem Leben irgendwann gelassen oder geändert, aber beim Rauchen habe ich irgendwann erkannt, nee, ich will nicht aufhören zu rauchen. Ich braucht mir niemand erzählen, mach dies, mach das oder das funktioniert, ist mir wurscht. Ich liebe es zu rauchen. Also brauche ich auch gar nicht drüber nachdenken, das zu ändern, nur weil andere sagen, oh, solltest du mal weniger und das interessiert mich null. Also macht es keinen Sinn. Und so ist es mit Dingen, ja, dann hat man halt 10, 15, was auch immer Kilo zu viel. Wenn man das gar nicht ändern will, dann braucht man auch nicht dauernd drüber nachdenken. Ich kenne so viele Raucher, die wirklich bei jeder Zigarette, die sich nehmen, naja, nee, ich warte noch eine Viertelstunde, ich wollte ja weniger rauchen, oh, jetzt halte ich es nicht mehr aus, oh, jetzt rauche ich eine, ach. Und die rauchen dann und während sie rauchen, denken sie die ganze Zeit, ach, ich muss das endlich lassen, das ist so schlimm. Denk mal, ja, dann lass es. Also dann, wenn du keinen Spaß dran hast, dann lass es doch. Dann ist es wirklich dumm. Ja, wenn dich dein Gewicht ärgert und du änderst nichts, aber du willst es unbedingt, dann wirst du es auch schaffen, wenn du es willst. Ja, wenn du sagst, ich will endlich einen geilen Job, ich will mehr Geld verdienen oder ich will mein eigenes Business aufmachen. Wenn du das wirklich willst, dann wird es auch funktionieren. Wenn du denkst, du musst es, weil das ja erwartet wird, dass man Erfolg hat, Geld hat, dass man sich Dinge leisten kann, die Familie, Freunde, Partner, Partnerin, was wer auch immer es erwartet, aber man will das eigentlich gar nicht, dann wird es eh nicht funktionieren. Ja? Das heißt, auf der Couch liegen, hier Serien reinzusuchten und sich die ganze Zeit zu denken, boah, ich müsste endlich mal was tun, ich will doch eigentlich hier ein geiles Business machen, neuen Job suchen, was auch immer. Ja, willst du es wirklich? Dann krieg deinen Arsch hoch und mach's einfach und dann ist es einfach. Einfach im Sinne von, es wird funktionieren. Natürlich ist es kann es hart sein, aber das macht man dann ja auch gerne. Wenn du aber dann merkst, ich will das gar nicht, ich will es so, ich will hier auf der Couch sitzen, ich will meine Freizeit, ich habe überhaupt keine Ambitionen, dann genieß es doch. Das ist das Hauptproblem, wenn man Dinge ändern will, weil man denkt, man muss sie ändern, man will es aber eigentlich gar nicht. Und dann genießt man das nicht mal, dass man gerade nichts tut, weil man die ganze Zeit denkt, ich müsste ja. Ja, ich müsste, ich müsste, ich müsste. Da habe ich schon so oft drüber geredet, will ich nicht noch 100.000 Mal wiederholen. Ein Scheiß müssen sie. Und ich müsste heißt, ich habe eigentlich gar keinen Bock dazu. Weil entweder sage ich, ich gehe jetzt trainieren, ich gehe jetzt ein geiles Business machen, ich gehe mir jetzt einen neuen Job suchen. Und dann mache ich's. Oder wenn ich anfange mit, ich müsste mal wieder trainieren gehen, ich müsste mir mal einen neuen Job suchen, ich müsste mal ein Business aufbauen, können Sie es gleich lassen, weil müsste bedeutet immer, Sie wollen es gar nicht. Und da sind wir auch, Frage Nummer 3, fand ich ganz interessant, kommt auch sehr oft, mit was kann man ein lukratives Business aufbauen? Was würdest du jetzt tun? Was würdest du jetzt für eine Firma gründen? Was würdest du machen? Ja, keine Ahnung, ganz ehrlich. Pff, woher soll ich das wissen? Ich kann doch nicht jemand sagen, ja, du, momentan ist das geil, mach das mal. Und dann sagt er, ach ja, das hatte ich gar nicht auf dem Plan. Ach ja, dann mache ich das mal. Das kann nicht funktionieren. Ein Business funktioniert nur, wenn sie dafür brennen. Und zwar lichterloh. Sie haben eine Idee, sie haben eine Passion, können irgendwas besonders. Und dann denken sie sich, boah, das mache ich jetzt zu einem Business. Und dann kann es funktionieren, wenn sie dafür brennen. Wenn Ihnen jemand sagt, du, das und das wäre lukrativ, das solltest du machen, das sehe ich immer so auf YouTube, ja, die fünf besten Side-Hustles, mit denen du nebenbei Geld verdienen kannst, die fünf besten Business-Ideen, die garantiert funktionieren, das ist ein Schwachsinn. Da suche ich mir jetzt eins davon aus und dann mache ich das. Das kann ja nur lieblos sein. Wenn Sie für ein Business brennen, Tag und Nacht denken Sie an nichts anderes mehr. Sie knien sich da komplett rein, Sie wollen es einfach. Dann funktioniert das. Aber womit Sie das machen, das muss in Ihnen Plüng machen. Das kann man nicht auf dem Tablett sich aussuchen. Nehmen Sie jetzt Business A, B oder C oder vielleicht lieber doch Business D. Das ist Schwachsinn. Wenn Sie wirklich vorhaben, ein Business aufzubauen, eine Firma zu gründen, dann was können Sie am besten? Dann machen Sie es zu Geld. Und der einfachste Weg, wenn man es jetzt wirklich simpel halten will, wenn man sagt, boah, ich fange jetzt einfach mal damit an, dann sind zwei grundsätzliche Dinge wichtig. Das, was Sie anbieten, und es kann ja nur ein Produkt oder eine Dienstleistung sein, Sie müssen es besser machen als alle anderen und Sie müssen es billiger machen als alle anderen. Das ist der absolute Schnellstart-Kick für jedes Business. Sie können natürlich heute sagen, oh, ich gehe in den Hochpreisbereich, ich mache hier ein besonders teures Produkt und da ist ja dann auch die Gewinnspanne exorbitant hoch. Klar, sowas funktioniert auch, aber das hat meistens eine Vorlaufzeit, das hat meistens sehr viel Aufwand verbunden. Ja, wenn Sie sagen, oh ja, ich mache das so wie hier, will jetzt keine Namen nennen, große Versandhändler, die letzte Billigscheiße zum letzten billigsten Preis rauskloppen und einfach nur über Mega-Multi-Masse arbeiten. Ja, das ist auch kein Spaß. Nein, das, was Sie am besten können, als Dienstleistung oder als Produkt, das perfektionieren Sie. Und machen es besser als alle anderen und bieten es billiger als alle anderen an, dann haben Sie wirklich den Kick, dass Sie ganz schnell auch damit Geld verdienen können. Das funktioniert immer. Dann auch in den Extra, in den Upsell, in den Hochpreisbereich zu gehen, das kann man immer nachschieben, aber erstmal sind das die zwei wichtigsten Punkte. Und die funktionieren einfach nur mit Dingen, die Sie am besten können. Wenn Sie nichts können, können Sie auch nichts machen. Das ist halt einfach so. Und meistens kann man mehr, als man denkt. Ja, meistens hat man Fähigkeiten. Und das reicht schon. Sie sind ein absoluter, Sie können top verkaufen oder Sie können irgendwas Kleines top machen. Ich habe so viele Business-Ideen im Coaching gesehen. So Nischen auch, ja. Einmal hat mich total fasziniert, die hat so mit Strichmännchen Situationen skizziert und damit Leuten eine Klarheit gegeben, eine Entscheidung zu treffen oder den eigenen Kunden etwas besser zu erklären. War komplett genial. Das konnte die perfekt. Und damit hat die ihr Business aufgebaut und zwar super erfolgreich. Also da kann man, das sind so die Dinge. Ich kann Ihnen keinen Tipp geben, was sie tun sollen. Ich kann ihnen immer nur sagen, wie sie es tun sollen, damit es funktioniert. Dann passt auch die nächste Frage dazu. Ich nehme mir immer viel vor, aber ich komme damit nie weiter, es auch umzusetzen. Das ist so dieses leidige Thema, sich was vorzunehmen, Euphorie zu haben, diese Euphorieziele, komplett gehypt zu sein, zu denken, yes, yes. Und dann macht man nichts. Und meistens liegt es daran, dass man zum einen die Ziele erstmal fantastisch hochsteckt, weil man muss ja nichts bringen, man muss ja erstmal nur das Ziel definieren, oh, das mache ich dann hier, think big. Na? Das ist übrigens ein Zitat aus einem sehr, sehr alten Buch, einer alten Biografie von Donald Trump aus dem letzten Jahrtausend, wo er gesagt hat, den Satz geprägt hat. Wenn ich schon plane, kann ich auch gleich im großen Stil planen. Das macht auch nicht mehr Mühe. Ja, das ist durchaus richtig, aber das führt oft dazu, dass man so groß plant, dass es sich so geil anfühlt und es ist so mega super, aber und dann steht man da, wo soll ich anfangen? Die Umsetzung ist immer kleine Schritte und es ist immer dieser erste Schritt, dieser erste Step. Was muss ich tun, um das zu erreichen, was ich will? Was ist der kleinste Schritt zu meinem Ziel? Und das Allerbeste ist, ihn dann sofort zu machen. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht mache ich dann. Diese Falle, dieses Verschieben ist das, was uns immer davon abhält, umzusetzen. Und das ist immer wieder, man ist nicht davor gefeit. Es funktioniert nie 100%, dass wir in die Umsetzung kommen, dass wir diese Schritte gehen. Wir müssen immer wieder überprüfen, tue ich auch gerade was? Money making things, ja, Dinge, die Geld bringen. Das ist aber im Leben, fürs private Leben genauso. Was ich gerade mache, bringt mich das irgendwo hin? Oder bringt mich das nirgends hin? Ist das jetzt einfach nur Euphorie oder mangelnde Umsetzung? Das passt auch gut zur nächsten Frage. Wie schaffst du es, immer positiv und fokussiert zu sein? Ich hatte das auch schon mal gesagt, auch wenn ich hier immer absolut positiv und ich habe auf alles eine Antwort und ich weiß alles besser und ich weiß immer genau, wie es funktioniert. Ja, habe ich auch nicht immer. Ich bin nicht jeden Tag 100% positiv und ich bin nicht jeden Tag 100% tralala und ah und komm und mach und geht schon. Ja, das ist niemand. Das klingt immer so und wenn man sich dann vielleicht auch noch bei manchen Menschen so die Ergebnisse anschaut, boah, der hat Geld, der ist fit, der macht dies, der macht das, boah, super geil, der hat bestimmt den ganzen Tag einfach nur gute Laune, ja, Pustekuchen. Es ist letztlich sogar so, meiner Meinung nach, oder bei mir persönlich ist es so, je erfolgreicher sie sind, umso mehr Gedanken machen sie sich, weil sie einfach diesen Anspruch haben, diese Ziele haben, die sie auch umsetzen wollen, wenn sie dann noch irgendwo in der Teamverantwortung sind, wo sie auch noch für andere Leute einfach es wichtig ist, dass es funktioniert. Also wenn sie nicht nur für sich alleine arbeiten, dann haben sie irgendwo sehr schnell dieses 24-7, wo es einfach um nichts anderes geht, wo sie sich auf nichts anderes konzentrieren. Und dieses Positiv muss man sich jeden Tag neu erarbeiten. Ich stehe nicht morgens auf und denke mir, boah, geil, Leben ist schön, mein Leben ist besonders schön, alles geil. Lass erstmal hier gechillt meditieren und irgendein Kiwi-Wässerchen trinken und dann nochmal ein bisschen in die Sonne schauen. Nee, ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, what the fuck, fühle ich mich durch. Und es liegt nicht daran, dass ich wenig schlafe und es liegt nicht daran, dass ich den Tag vorher irgendwie gefeiert habe und nie irgendwie mich bewege. Nee, das ist einfach, ich stehe morgens auf und denke mir, boah, what the fuck. Ich habe morgens einen Puls von, weiß ich nicht, gefühlt 130. Und das dauert bis in den Nachmittag rein, bis der sich langsam abbaut, bis ich alles gecheckt habe, alles abgearbeitet habe, Gedanken umgesetzt habe, die ich mir am Vortag nachts noch gemacht habe für den nächsten Tag. Das ist brutal harte Arbeit. Der Fokus, den habe ich jeden Tag. Und Fokus kriegt man einfach, indem man sich nicht erlaubt, von Routinen abzuweichen, indem man sich nicht erlaubt, von seinem Kopf sich irgendwie einreden zu lassen. Ja, das machen wir besser morgen. Und der Kopf hört nie auf. Der Kopf hört nie auf, einem pausenlos irgendwelchen Mist zu erzählen und einen von irgendwas abhalten zu wollen. Immer, ich hatte das ja erzählt, ich trainiere dreimal die Woche und es ist so eine etablierte Routine, die sich nie in Frage stellt. Ich bin endlos lange über diese Phase hinaus, die man so am Anfang hat, wo sich denkt, heute ist Trainieren aber eigentlich gar nicht gut, weil du bist jetzt schon ein bisschen spät dran und das Wetter ist auch schlecht und eigentlich fühlst du dich auch heute nicht so und morgen hättest du doch viel mehr Zeit, das entspannt zu machen. Ist jetzt nicht nur beim Training, hat man ja bei allem. Ne? Man will es nicht jetzt machen. Und ich habe es heute wieder gemerkt, ich mir dachte, ich bin gerade auf dem Weg ins Training und dann sagt mein Kopf so, ja, aber das ist schon ein bisschen stressig oder du hast ja nachher dann noch ein Meeting und dann musst du noch das machen und morgen wäre doch eigentlich besser. Und ich dachte mir, was? Was? Auch du, mein Sohn Brutus, kommst mir jetzt mit solchen Sprüchen und willst mich jetzt vom Training abhalten? Dachte mir, und das ist halt so der Punkt, das darf man einfach halt nicht durchgehen lassen. Nee, natürlich gehe ich jetzt trainieren. Und ich fahre in die Tiefgarage und parke das Auto und auf einmal ist mir kotzschlecht. Das kenne ich gar nicht. Richtig, wo ich mir denke, boah, was ist denn los? Hast du Schlechtes gegessen? Was ist denn los? Dir geht's ja komplett schlecht. Dann stand ich so wirklich 10 Sekunden mit der Sporttasche aus dem Auto ausgestiegen und habe mir gedacht, es wäre vielleicht doch besser, ich fahre wieder nach Hause und trainiere morgen, habe ich mir gedacht, nee. Und wenn ich ins Studio kotze, dann wird durchgezogen. Punkt. Das ist so. Klingt jetzt ein bisschen derb, aber das ist halt der einzige mögliche Weg, im Fokus zu sein, wenn man sich einfach diese Dinge nicht erlaubt. Man muss einfach immer wissen, hinterher kriegt man die Belohnung, weil dass ich das, dann habe ich mir auf dem Weg von der Umkleidekabine in den Trainingsraum, sagt mein Kopf, ja, wir könnten ja heute einfach nur 3 Sätze machen statt 4. Und ich dachte so, ja, das ist ja eine gute Idee, ne? Weil ich am Samstag trainiere ich ja schon wieder, da mache ich nur 3 statt 4. Nein, nein. Und ich habe es nicht gemacht und mir war danach nicht mehr schlecht. Und danach kommt das Dopamin zur Belohnung, boah, geil, du hast es durchgezogen. So ist es mit allem. Du musst jemanden anrufen, geschäftlich, wo du denkst, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, du weißt aber genau, hinterher wirst du denken, boah, geil, ich habe es gemacht. Habe auch noch einen Auftrag reingeholt, habe noch hier. Ja, das muss man einfach sich klar machen. Hinterher gibt es voll die Belohnung. Es ist letztlich einfach so, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwas, was ich machen müsste eigentlich, was ich jetzt eigentlich machen muss. Das ist ein Ding, das steht auf meiner Liste und das ist jetzt zu erledigen. Und wenn ich jetzt sage, ah nee, mache ich morgen, dann habe ich sofort so einen kleinen Dopaminstoß. Ah ja, ich muss es jetzt nicht machen. Aber ich weiß, morgen habe ich dafür die 300-fache Menge Cortisol, Stresshormon, weil ich es dann machen muss. Und wenn ich es durchziehe, dann dauert es zwar, bis ich es durchgezogen habe, aber dafür kriege ich ungleich mehr Dopamin, als ich dafür gekriegt hätte, wenn ich es verschiebe. Und ich habe morgen nicht den Stress, das Cortisol im Blut, weil ich es noch machen muss. Das muss man sich klar machen. Wenn man das oft genug gemacht hat, dann versteht man das und dann lässt man es einfach nicht mehr zu. Und dann ist man im Fokus. Und wenn man die Dinge dann macht, die man im Fokus sich aufzwingt, manchmal aufzwingen muss, dann ist man auch wieder positiv, wenn man sich dann denkt, wow. Also ich habe das oft, ich arbeite bis spät in die Nacht. Ich habe ja schon meinen Tagesrhythmus öfter geschildert. Wenn ich da so um 10 Uhr dann sozusagen die Nachtschicht beginne, das ist natürlich, habe ich Tage, wo ich denke, ich bin so müde, ich kann kaum mehr gerade ausschauen. Ich bin gerade schon hier nach dem Abendessen, noch kurz vorm Fernseher, von 8 bis 10 ist ja so die Pause sozusagen. Ich mir denke, boah, es sind schon dreimal die Augen zugefallen, ich gehe jetzt ins Bett, ich kann nicht mehr, ich kann heute unmöglich noch die Sachen machen, die zu machen sind. Und dann schleppe ich mich in mein Arbeitszimmer und dann mache ich die. Und dann ist es irgendwann 2:30 oder 3 und dann bin ich komplett müde, aber komplett glücklich, weil ich dann so, wenn ich die letzte Zigarette rauche, nochmal so durchgehe. Was hast du jetzt in den letzten 3, 4 Stunden alles abgearbeitet? Das und das und das und das und das und das. Und dann denke ich mir, geil. Geil. Fühlt sich gut an. Und dann ist man wieder positiv. Das ist ein ewiger Kreislauf. Fokus nicht zulassen, sich davon abhalten, abbringen zu lassen, macht einen positiv. Letztlich ganz einfach. Ja, und dann kam noch eine Frage, die kam auch ein paar Mal. Warum bist du in die Immobilienbranche gegangen? Das ist eine verdammt gute Frage, weil die kann ich nicht beantworten. Weil ich habe ja immer schon so mit 16, 17 einfach nur war, ich wusste nicht, was ich machen will. Ich wusste nur, was ich haben will. Ich wusste, ich will. Ich habe gesagt, ich will 10.000 Mark damals noch im Monat verdienen als Angestellter oder, was war damals unvorstellbar viel Geld, 120.000 Mark Jahresgehalt. Boah. Ich würde mal jetzt behaupten, vor 35 Jahren war das ungefähr so, wenn man heute, keine Ahnung, 300, 400.000 im Jahr verdient. Ich weiß es nicht. Unvorstellbar viel Geld. Und ich hatte dann damals auch gelesen, dass man ab 250.000 Mark Jahreseinkommen nicht mehr über Geld nachdenkt, weil dann kann man sich einfach alles kaufen, da kriegt man die das Haus finanziert, da kann man sich ein Lamborghini leasen, eine Yacht leasen. Aber das war so mein erstes Ziel. Ich will 10.000 Mark im Monat verdienen oder meine eigene Firma haben. Ich will geile Anzüge tragen, ich will ein mega geiles Auto und ich will eine Rolex. Das war so meine Denkweise mit 17, 18. Das will ich. Wie? Keine Ahnung. Und dann habe ich ja nebenbei bei so einer Vermögensberatung gejobbt, hatte ich ja auch schon mal erzählt, saß da am Telefon, da habe ich telefonieren gelernt, Kaltakquise, Telefonbuch, Goldsparanlagen in der Schweiz. Wer die meisten Termine gemacht hatte, durfte mit zu dieser Veranstaltung ins beste Hotel in München. Boah, das war so geil. Nur so Geschäftsleute und Geld, Geld, Geld. Boah, das war wie, boah, ich habe es geliebt. Und eigentlich war so mein Ding, ich dachte, am meisten Geld verdient man wahrscheinlich als Broker, so ein Börsendealer, der so einen ganzen Tag am Telefon sitzt, sah wie in dem Film Wall Street und hier geile Aktien verkauft. Und das war so meine Vorstellung, das könnte vielleicht lukrativ sein. Und dann habe ich eben da hier bei denen telefoniert und da habe ich mich wie so ein Broker gefühlt, der hier so geiles Zeug am Telefon verkauft. Aber ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich genau machen will. Und ja, dann habe ich damals meinen Mentor kennengelernt. Und der hat genau solche Leute gesucht. Das war mir damals alles nicht so klar, aber der hat Leute gesucht, die einfach jung sind und die absolut hungrig sind und die einfach nur wirklich irgendwas Geiles machen wollen, was viel Kohle bringt und dafür bereit sind, 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu arbeiten. Und das hat er in mir gesehen, dass ich das bin und hat mir gezeigt, Immobilienbranche, da kann man richtig Geld machen und da wird einfach viel Geld verdient. Und ich habe das gelebt und ich habe das geliebt und ich habe dann sehr schnell entdeckt, dass ich Immobilien liebe. Ich habe eine absolute Liebe entwickelt zu Immobilien. Ich bin heute noch so, wenn ich irgendwie durch die Stadt fahre, ich sehe ein Grundstück, dann fängt es so mir im Kopf an. Ich habe damals angefangen so mit Projektierungsgeschäften, also sprich Grundstück aufzubereiten. Was kann man da bauen? Was kann man da viel Besseres bauen, um den Wert einfach auch das Grundstück zu steigern? Also das ist in groben Worten, was ein Projektierer macht. Viel Neubauprojekte dann verkauft, auch so Großprojekte. Und ich habe das geliebt und ich bin heute noch so, wenn ich scanne jede Immobilie, ja. Wenn ich irgendwo zeigen Sie mir ein Foto von irgendeinem Haus, ich kann Ihnen meistens auf 2, 3 Jahre genau das Baujahr nennen, an irgendwelchen Details, ich weiß einfach alles über Immobilien. Und das war mir damals gar nicht so bewusst, aber ich habe das aufgesogen und ich habe Immobilien waren für mich immer was Besonderes und Wichtiges und Schönes, was den Wert hält, was so für mehrere Generationen ist, auch so Geschichten, wenn so eine Familie sich so ein Haus kauft und dann wachsen die Kinder heran und dann wird das Haus so an die nächste Generation weiter, so eine Geschichte. Ja. Ich habe in Italien alte Ruinen gekauft, mit einer eigenen Firma dort. Wirklich Steinhaufen, 400 Jahre alte Häuser, da waren nur noch Grundmauern. Ich habe die komplett restauriert, wirklich restauriert mit den alten Materialien. Mit den alten, wirklich die alten Steine, die alten Holzbalken wieder die haben wir aufbearbeitet. Wir haben da nichts Neues reingemacht. Ja, neue Technik, Heizung, Wasser, Strom, aber es war alles so, die Wände, die Böden, die Holzbalken, die Dächer, wir haben die Dächer abgedeckt. Oder wenn meistens lagen die Dächer irgendwo als Schrott auf dem Boden. Wir haben die Dächer fit gemacht und haben dann die alten Dachschindeln wieder drauf, dass das alles original ist. Also wirklich, ich rede nicht von einem Ferienapartment am Meer, das waren wirklich Häuser im Land, 20, 30, 40 Minuten vom Meer entfernt. Alte, wirklich alte Landhäuser, alte Bauernhäuser, alte Herrenhäuser. Ich liebe Immobilien und ich habe einfach über die Jahre, 35 Jahren natürlich immer mehr Wissen angesammelt und das ist so, das ist das, was ich am besten kann, sind Immobilien. Und deswegen war das viele Jahre mein Hauptjob. Das war so in der Spitze mit einer wirklich großen Firma mit über 60 Mitarbeitern, bis ich dann irgendwann aufgehört habe, Bücher geschrieben habe, ein paar Jahre Pause gemacht habe. Ja, und als Corona dann kam, habe ich wieder weitergemacht mit den Immobilien, habe ich das wieder hochgefahren. Ich habe erst Makler gecoacht und dann habe ich mir gedacht, hey, ich erzähle denen dauernd, wie es geht. Ich will es auch selber wieder machen. Das ist richtig geil. Und ja, es ist so. Das ist auch so, zieht sich durch mein Leben, dieses kaufmännische Denken. Ja, wenn ich Bücher schreibe, dann will ich damit auch richtig Geld machen. Und Immobilienbranche ist halt auch die Branche, wo das meiste Geld umgesetzt wird. Und deswegen, auch deswegen liebe ich diese Branche. Aber es war reiner Zufall. Ich habe das nicht als Traumberuf gehabt oder als Wunschberuf gehabt. Es hat sich ergeben, aber es war sehr schnell meine Berufung und wie sich herausgestellt hat, auch meine Begabung. Verkaufen ist auch was, was ich liebe und gerne mache. Das passt dann auch gut dazu. So kam ich in diese Branche. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Sachen, ein buntes Potpourri sozusagen. Vielen Dank nochmal für die Fragen, die diesen Podcast sozusagen ermöglicht haben, der letztlich auch nur ermöglicht wird durch die treuen Hörer und Hörerinnen. Dafür auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. So, zum Abschluss noch eine ganz kleine Story. Das Entscheidende ist immer dieses Dranbleiben. Konsequent dran zu bleiben, nicht gleich zu sagen, es funktioniert nicht, immer weiterzumachen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der auch sehr chaotisch ist. Wir haben uns teilweise, sehen wir uns und hören wir uns Jahre nicht. Das letzte Mal haben wir uns vor 2 Jahren gehört, dazwischen war, glaube ich, 5 oder 8 Jahre Pause, ich weiß es nicht. Und der hat schon alles gemacht. Das ist einer der besten Verkäufer dieser Welt. Wir sind uns wirklich uneinig. Wir streiten das tatsächlich oft, diskutieren das wirklich aus, wer von uns beiden der beste Verkäufer der Welt ist. Ja, wir sind so anmaßend und er behauptet er und ich sage ich. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ich glaube, uns beide, wenn man zusammen auf die Welt loslassen würde, wir würden einfach wirklich alles verkaufen. Aber der hat immer wieder was Neues gemacht. Der hat geilste Firmen gegründet. Der hat wieder eine neue, immer wieder andere Sachen. Und ich weiß noch, der kam mal zu mir in mein Büro. Und dann schaut er mich so an, er sagt, da ist der, was mich an dir so fasziniert. Hier auf dem Tisch liegt jetzt seit 5 Jahren liegen die gleichen Zeitschriften aus im Wartebereich. Und ich weiß, wenn ich in 5 Jahren komme, liegen die da immer noch. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der seine Handynummer seit schon immer hat, der schon immer die gleiche Büronummer hat, der schon immer den gleichen Job macht. Wie hältst du das aus oder wie schaffst du das? Er ist daran verzweifelt, dass er nie bei was geblieben ist. Und mein Halt war eigentlich immer, bei dem zu bleiben, was ich kann. Und das fiel mir auch nicht schwer, weil ich es immer geliebt habe. Und als ich Bücher geschrieben habe, war das genauso. 10 Bücher schreiben sich nicht von alleine. Vor allem in einer relativ kurzen Zeit. Außer man liebt es. Dieses Dranbleiben. Die Leute dann sagen, ja, und wie mache ich denn? Dann gehe ich mal kurz auf Instagram und melde da 3 Follower an und dann verkauft sich mein Zeug schon. Nein. Diese ganzen, gerade die Autoren, das machen viele andere auch, aber bei Autoren fällt es mir immer besonders auf, die jeden Tag den Link zu ihrem Buch auf Amazon posten, die jeden Tag ihr Cover posten, die jeden Tag den gleichen Scheiß, das interessiert keine Sau. Die Leute wollen, wenn dann den Menschen hinter den Büchern, was ist das für eine Person, will ich was von dem lesen, ja, so dieses Leben. Und das baut man nicht in der Woche auf, ja, wie gesagt, ich hatte 4 Jahre Vorlaufzeit, bis das lief. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Es kann immer schnell schon was abwerfen und der Weg dahin ist auch immer schon schön. Ja, wenn Sie heute das Ziel haben, ich will 500.000 Euro zusammenkriegen und verdienen, oder sagen wir, ich will im Jahr 120.000 verdienen und da bin ich noch ein bisschen davon entfernt. Ja, momentan habe ich gar keine Kohle und dann, ja, Sie verdienen nicht heute 0 und morgen 120.000, aber wenn Sie die ersten 10.000 verdient haben, denken Sie sich, geil. Und wenn Sie plötzlich 20.000 haben, denken Sie sich, ah ja, nächsten Monat brauche ich mir schon mal keine Sorgen machen. Dann haben Sie plötzlich 30.000, 40.000 und denken sich, ja, das komme ich ja den Rest des Jahres noch mit hin, da kann ich jetzt schon fürs nächste Jahr, das kann ich richtig durchstarten, jetzt sind ja die Sorgen weg. Das heißt, Sie haben noch lange nicht die 120.000, aber Sie haben sehr viel vorher schon sehr viel Freude. Und das darf man nie vergessen, dieses Dranbleiben. Ich habe jetzt, jetzt heute den 21. März, am 19. März, ich hatte am 19. Januar vor 2 Jahren diesen schweren Unfall. Und ich habe jetzt am 19. März, das sind 2 Jahre und 2 Monate, zum ersten Mal geschafft, in meiner Wohnung, ich wohne auf 2 Ebenen, ich wohne in einer Penthouse-Wohnung und ich habe 1 Etage drunter, ist mein Büro, meine Firma. Und da gibt es zwar einen Lift, mit dem man hin und her fahren kann und so weiter, aber ich habe auch eine Innentreppe. Und diese Innentreppe ist so eine klassische Treppe, die so 2-mal um die Kurve geht. Ich habe jetzt nach 2 Jahren und 2 Monaten auf den Tag genau das erste Mal geschafft, diese Treppe runterzugehen, wie ein normaler Mensch. Also runtergehen heißt, linker Fuß, rechter Fuß, immer so. Na? Ich habe 2 Jahre und 2 Monate konnte ich diese Treppe nur gehen. 1 Fuß runter, nächsten Fuß nachziehen. Es ist kein Spaß, wenn Sie diese Treppe 10, 20, 30 Mal am Tag laufen. Rauf kein Problem. Jedes Mal so beschissen, bescheuert da runtergehen müssen. Das macht keinen Spaß. Ich kann jede andere Treppe gehen, freihändig. Ich kann links und rechts einen schweren Koffer tragen, kann eine normale Treppe da einfach runterlaufen. Aber diese Treppe habe ich 2 Jahre und 2 Monate nicht geschafft. Das war am Anfang schwierig, bis ich es mit Krücken gehen konnte und dann ohne. Das sind eine lange Zeit. Aber ich wusste, ich werde es irgendwann schaffen. Das war ein Ziel. Und dieses Ziel habe ich jeden Tag vor Augen gehabt, weil ich jeden Tag, wie gesagt, 10, 20 Mal diese Treppe, vielleicht auch manchen Tagen sogar 30 Mal runtergehe. Und trotzdem hatte ich in diesen 2 Jahren und 2 Monaten schon viel Freude, weil ich irgendwann keinen Rollator mehr gebraucht habe, irgendwann keine Krücken mehr gebraucht habe, irgendwann wieder relativ normal laufen konnte, dass jemand, der es nicht weiß, gar nicht sieht, dass ich immer noch nicht so wirklich hundertprozentig richtig laufen kann. Und das ist der wichtige Punkt. Bleiben Sie an Dingen dran. Machen Sie sich auch klar, dass der Weg dahin, also ein Ziel, passiert nie von 0 auf 100%, sondern das wächst. Und 1%, 2%, 3% sind oft vermeintlich nicht viel wert. Sie sind aber verdammt viel wert, weil sie einen schon näher an dieses Endergebnis bringen. Und man kann auf diesem Weg dahin sehr glücklich sein, sehr viel Freude empfinden, auch sehr viel Leid und sehr viel Schmerz. Das gehört zusammen. Und dieses Beständigsein, das ist ganz, ganz entscheidend. Das ist vielleicht das Wichtigste von allem, beständig zu sein. Nicht zu sagen, bringt ja eh nichts, hat bis jetzt nicht funktioniert, dann wird es nie funktionieren. Wir hätten nichts, wir würden noch nicht mal in einer Höhle sitzen, hätten wir immer danach gehandelt, das funktioniert ja eh nicht. Denken Sie, Gebrüder Wright, erstes Flugzeug, die sind, weiß ich nicht, wie oft die mit diesem Flugzeug einfach immer wieder abgestürzt sind, das geschrottet haben, jeder hat gelacht, hat gesagt, das wird nie fliegen. Ja, hätten die gesagt, naja, die werden wohl recht haben, das wird nie funktionieren, hat bisher nicht funktioniert, funktioniert in Zukunft nicht, dann lassen wir es. Das ist die schlimmste Einstellung, die es gibt. Es kann von jetzt auf gleich funktionieren. Und es wäre zu schade, es zu verpassen, dass es funktioniert, weil man einen kleinen Schritt zu früh sagt, ach, dann lasse ich es doch. Und sie werden niemanden finden, der irgendetwas Wichtiges erreicht hat für sich, sei es Geld, sei es Glück, sei es Gesundheit, sei es egal in seinem Leben. Sie werden niemanden finden, bei dem das einfach von heute auf morgen so war, sondern die erzählen immer die gleiche Geschichte. Da musst du Dreck fressen, da musst du die Zitrone mit dem Absatz auspressen, da musst du Blut, Schweiß und Tränen investieren, aber dann hast du auch die Belohnung, aber nur dann, wenn du dranbleibst. Deswegen, vielen Dank fürs bisherige Dranbleiben. Bleiben Sie auch weiter dran. Wir hören uns natürlich auch dann gerne wieder zu Folge 201, heute in einer Woche, wenn es dann wieder heißt. Schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Vielen Dank, ganz, ganz lieben Dank, ihr euer Peter Cavendish. Servus.